96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von 96. Minute, eurem 96-Podcast. Mein Name ist Gianni und ich sitze hier heute mit Hannes, Henne und Fabbe. Herzlich Moin. Willkommen, Jungs.
So sieht's aus. Moin.
Langsam kann man sich dran gewöhnen.
Hallo, liebe 96-Fans.
Hello.
Ja, Leute, wir versuchen heute mal nach Möglichkeit einer der schnellsten Updates-Folgen hier vonstatten zu bringen. Die vergangene Woche liegt hinter uns. Einiges ist passiert. Das versuchen wir heute kompakt für euch einmal zusammenzufassen. Beginnen würde ich ganz gern mit dem Testspiel gegen Münster. Der geheime Test, der stand ja an. Ich persönlich wusste bis Freitag früh noch gar nicht, wann das Ganze stattfindet. Hab auch gedacht, es gibt überhaupt keinen Stream, aber ich wurde dann doch positiv überrascht und irgendwann kam dann eine Meldung aus der 96-App, dass das Spiel beginnt.
Sie haben das schon ganz gut gemacht, die Leute wegzuhalten. Ne?
Ja,
es war alles so, jede Trainingseinheit, haben sie ja auch gesagt, es kann sein, dass auch eine Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also die haben wirklich alles gemacht, damit bloß niemand anreist. Und natürlich stellen wir euch auch heute wieder einen Livestream zur Verfügung. So, Dankeschön.
Ja. Es ist halt echt, also wir lachen jetzt gerade drüber, ja, aber es ist eigentlich schon richtig traurig, wenn man so die Bilder von den anderen Vereinen sieht.
Voll.
Ich habe heute Morgen erst Fotos gesehen von, ich glaube, das waren
Nürnberg?
Die Nürnberger und die Schalker, glaube ich. Ja, und bei uns versucht 96 alles daran zu setzen, dass möglichst keiner vorbeischaut. Schon traurig. Naja gut, lass uns mal rein ins Testspiel. Kurzer Blick auf die Verletzten. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, die Liste war recht lang. Kurz vorweg, die wurde glücklicherweise kürzer, aber nach wie vor verzichten mussten wir auf unseren lieben Hüseyin Şakrun, Benny Pichler ebenfalls nicht mit am Start gewesen. Gita fällt auch weiter noch aus, gab ja Entwarnung im Laufe der Woche, allerdings ebenfalls nicht einsatzbereit gegen Münster. Und ja, Daisuke Yokota bleibt, glaube ich, das große Fragezeichen. Komplettes Trainingslager nicht mittrainiert. Er ist zwar mitgefahren, aber hat, glaube ich, nicht eine Trainingseinheit mitgemacht. Immer wieder individuell um den Platz gelaufen und ja, hat man sich schon denken können, dass er auch gegen Münster nicht mit dabei ist.
Knochenschonen, ne?
Mal gucken, Knochenschonen für?
Den neuen Arbeitgeber.
Den Medizincheck.
So wird es wohl sein. Irgendwo.
Wahrscheinlich.
Ja. Bin gespannt, was
Aber ganz Carsten kurz Meier, zu Şakrun hat man bei Instagram schon vielversprechende Videos gesehen, ne? Also der macht mittlerweile auch Kontakt, so kleine Trainingsspielchen schon auch mit.
Genau, das ist ja auch der Plan gewesen, dass man jetzt so langsam in die Aufbelastung geht, sprich die Schulter ab und zu mal belastet in Form eines Körperkontaktes.
Ja.
Da ist er, glaube ich, auf einem guten Weg.
Gianni und mir wurde am Trainingsplatz ja auch mitgeteilt, dass Hüseyin deutlich weiter ist in seiner Entwicklung, seiner Reha als angenommen und da sind auch die Chirurgen sehr happy drüber, weil die hatten befürchtet, dass es doch länger dauert. Der macht echt schon wieder einen spritzigen Eindruck.
Definitiv. Die schönste Nachricht des Tages war da fast schon Bundu. Bundu war ja mit einem Mittelhandbruch im letzten Testspiel kurz ausgefallen, war dann auch, ich glaube, ein Tag mit Gita wieder in Hannover, um sich einmal durchchecken zu lassen. Die Schiene wurde angepasst und ja, einen Tag später gab es schon die positive Meldung, dass er wieder voll im Training mit dabei ist und ja, der konnte auch gegen Münster ran. Okay, dann lass uns mal reingehen ins Spiel. Die Idee dieses XXL-Tests war, dass man zweimal 90 Minuten spielt mit jeweils zwei verschiedenen Startformationen. Im ersten Test hatten wir folgende Formation: im Tor Loretz, die Dreierkette bildete sich aus Allgeier, Tomiak und Hugonet. Rechts außen besetzte Neubauer, der war auch wieder mit dabei. Links außen hat Uden gespielt, auf der 6 STT, auf der 10 Taibi. Ja, und vorne Bundu, Kellmann und Gindorf. So, was mir da direkt aufgefallen ist, Okon war nicht mit drin. Okon war im, ich sag mal, im B-Team. Allgeier hat hinten rechts gestartet und
ja, ich glaube, eine normale Sache. Ne? Der war jetzt lange raus, der braucht erstmal ein bisschen Zeit, um sich wieder an die Mannschaft zu gewöhnen. Der hat jetzt die ganzen Übungen und Trainingseinheiten nicht mitgemacht und von daher nachvollziehbar finde ich, dass Allgeier da erstmal in der A11 bleibt, weil der jetzt alles mitbekommen hat. Ne?
Ja, definitiv. Ja, komplettes Spiel brauchen wir jetzt nicht im Detail durchkauen. Ich glaube, erwähnenswert ist das Tor von Kellmann in der 67. Ich habe versucht, diese 2x90 Minuten mir tatsächlich zu geben, habe es aber nicht geschafft, natürlich permanent vorm Fernseher zu hocken. Beim Tor von Kellmann war ich gerade in der Küche und hörte auf einmal den Kommentator Heckmann sowas von ins Mikro schreien, was für ein Traumtor da gerade passiert ist. Ich sprintete natürlich direkt zurück und wartete gespannt auf die Wiederholung. Das erste Bild, was dann eingeblendet wurde in der Wiederholung, war ein Angriff von Münster. Da war dann erst direkt klar, okay, das ist die falsche Szene. Und ja, dann wurde man damit vertröstet, dass das Tor von Kellmann nicht aufgezeichnet wurde. Also da sind wir wieder beim Thema Equipment, Übertragungen, Live-Übertragungen von 96. Ich war extrem bedient in dem Moment. Glücklicherweise gab es eine Wiederholung, eingefangen mit einem Handy, glaube ich, was dann bei Insta geteilt wurde.
Aus einem besseren Winkel auch tatsächlich.
Aus einem recht guten Winkel, ja.
Und ich konnte dich da ja auch direkt beruhigen, dass es jetzt kein Millenniumstor war.
Es hat mich tatsächlich beruhigt in dem Moment.
Also eine schöne Hackenvorlage von Bundu, aber... Also das Tor selbst war...
Ich muss sagen, dass die gesamte Performance in diesem Livestream immer nicht so gut rüberkommt. Das sieht immer alles ein bisschen unbeholfen aus im Livestream.
Unvorbereitet, ne?
Obwohl es deutlich besser ist auf dem Platz, als das, was man in diesem Livestream sieht. Und wir haben ja auch noch ein bisschen gute Nachrichten. Und zwar wurde uns gezwitschert, dass 96 wohl dran ist, ihre Technik etwas zu überarbeiten. Und ihr da draußen und wir hier am Mikrofon auch gehört wurden und das in Zukunft hoffentlich besser wird.
Ja, allerhöchste Zeit.
Ja.
Da hängen wir hinterher, definitiv. Erwähnenswert war noch, das war allerdings dann schon echt in der 90. Minute, Kopfball von Gindorf. Schade, dass der nicht reinging. Das war eine gute Hereingabe und Gindorf nickte den dann echt schön in Richtung rechtes Eck, aber landete dann doch nur an der Latte und nicht im Netz.
Aber ich finde, es zeigt so ein bisschen die Rolle von Gindorf, ne? Dass er so frei auf dem Platz ist, dass er im Prinzip als kleiner Mensch da zum Kopfball kommt. Finde ich schon interessant, dass er sich da so frei bewegen kann innerhalb dieses Teams.
Ja, und ich fand, den Kopfball hat er auch echt gut genommen. Trotz seiner Körpergröße kann der da auch mit einem Kopf Bälle aufs Tor bringen. Ja, was in dem Spiel natürlich das Interessante war die Startelf. Ne? Also wir hatten in dem Spiel auch zwei Wechsel. In der 64. Minute ging STT vom Platz, der übrigens die Kapitänsbinde trug von Anfang an. Mal gucken, wie die Kapitänsfrage endgültig geklärt wird. Wisst ihr, wer die Kapitänsbinde übernommen hat?
Tomiak.
Ja. War ja ein Kandidat, der so irgendwie noch gar nicht zum Zug kam.
Genau. Tomiak hatte die Binde bis dato noch nicht gehabt. Und ich fand das spannend, dass Thordarson so früh runter musste und Roggo dann kam.
Ja.
Ne? Das spricht so ein bisschen für meinen Take. Ich hatte ja gesagt, dass die Binde vielleicht in der Saison häufiger auch mal wandern wird, weil wir nicht so diesen Dauerbrenner wie ein Leopold vielleicht haben in dieser Saison. Weil ein Roggo, da wirst du jetzt gleich noch zu kommen, der sich schon aufdrängt, ne?
Ja, zweiter Wechsel war Matsuda für Neubauer. Ebenfalls für mich so ein Indiz dafür, dass Matsuda gar nicht so weit weg ist von der Startelf.
Ich fand ihn beim Training, auch die Male im Training, wo wir ihn gesehen haben, hat er echt richtig Bock gehabt, ne? Der hat sich schon richtig reingeballert.
Ich finde aber auch, dass Matsuda vom Anfang der letzten Saison, ne, immer noch das Element war, was uns auf der rechten Seite bis zum Ende gefehlt hat. Und er war auch dieses Mal der Vorlagengeber für Bundu sozusagen, ne, beim 1:0. Und er verkörpert so diesen Außenverteidiger, den Titz will, glaube ich, am allermeisten, dass er dann da zentral offensiv steht, um den Doppelpass zu spielen mit dem Flügel. Also ich habe mich richtig gefreut, dass er es war tatsächlich, weil ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass er da wieder hinkommt.
Wie wäre denn da an der Stelle jetzt eigentlich eure Lieblingsformation, was die Flügel angeht, weil ich finde eigentlich diese Lösung Udenne hinter einem Gindorf, der eher so den eingerückten linken Flügel spielt, mit einem Udenne, der an ihm vorbeiziehen kann und Tiefe finden kann, und einem sehr soliden Neubauer, der hinter einem etwas verrückten Bundu gut aufräumen kann, eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Wobei wir es oft gesehen haben, dass Neubauer eigentlich auf der linken Seite besser aufgehoben ist, rein vom Spielerischen, und Udenne das rechts auch nicht so schlecht gemacht hat, aber ist ja vielleicht auch eine Frage von, wie kombiniert man da zwei verschiedene Spielertypen auf den Flügeln?
Also ich würde sagen, die Flügel müssten halt unterschiedlich funktionieren. Ne? Also auf der linken Seite hast du einen Gindorf, der dann am Ende tief geht. Und auf der rechten Seite müsste es eigentlich ein Bundu bleiben mit seinem rechten Fuß. Ne? Also da vertauschen sich so ein bisschen die Rollen dann offensiv. Ja. Ich hoffe, dass er das auch so macht, ehrlich gesagt.
Gindorf wird wahrscheinlich eher mit seinem rechten Fuß den etwas inversiveren Spielstil auf der linken Seite haben. Man muss dazu ja aber auch sagen, wir sprechen jetzt ja auch gerade viel über Gindorf, weil Hüseyin Çakrı noch angeschlagen ist. Ich glaube, es ist auch da die Position, je nach Spielveranlagung, kann es auch sein, dass da eine Zeit lang mal Çakrı wieder die Nase vorn haben wird, weil der natürlich dieses Tempo nochmal mehr mitbringt. Und ja, der hat uns natürlich auch verwöhnt, ne, das hin und wieder in der letzten Saison. Das heißt, auch das ist ja gar nicht auszuschließen, dass der vielleicht auch nochmal da zur Sprache kommt. Aber um auf deine Aussage nochmal zurückzukommen, finde ich mega. Udenne auf der linken Seite, letztes Jahr, also in der letzten Saison, so geile Sprints auf die Grundlinie, so gefährliche Flanken reingebracht. Der hat echt richtig geilen Impact da auf der linken Seite gehabt und auch deutlich offensiver, als seine Position es eigentlich zulässt.
Ich glaube, genau das ist auch dieser Punkt. Ich glaube, unser Spiel wird nächstes Jahr extrem variabel auch aussehen. Also
so sieht
wir
es,
haben da, haben da, glaube ich, gar nicht so diesen, gerade auf den Flügeln, gar nicht die Spieler, die Woche für Woche in der Elf stehen werden. Die Frage ist ja auch, wer kommt noch dazu? Also es bleibt ja auch nochmal ein Fragezeichen, aber mich würde es theoretisch auch nicht wundern, wenn Udent vielleicht im Laufe der Saison auch wieder in den offensiveren Part rückt und quasi wieder diese Zange mit Neubauer bildet auf links. Das ist ja auch eigentlich auch das, wo er herkommt, aus der offensiveren Position heraus. Mal gucken, aber die S11, die gibt mir persönlich erstmal ein sehr gutes Gefühl.
Safe.
Okay, gut, dann machen wir mal weiter mit Spiel 2. Folgende S11 stellte Tietz auf den Platz auf. Im Tor Weinkauf mit der Kapitänsbinde logischerweise. In der Dreierkette agierten Conn, Engelbreth und Sievert. Sievert übrigens mit 90 Minuten. Auf rechts außen Matsuda, auf links außen Ünal. Auf der 6 Rogo, auf der 10 Vogel und vorne Micho Mango, wer auch sonst, Hobrecht und Echibasche. Folgende Wechsel gab es in dem Spiel. Der Jasper Reinhold kam in der 46. für Ocon rein. Das ist das, was Henne gerade meinte, dass er wahrscheinlich erstmal rangeführt wird in die Intensität. In der 60. ging Matsuda raus, der im ersten Spiel schon reinkam. Für ihn kam Kokolo.
Ja, und das fand ich spannend.
Spannend ist ein guter Ausdruck dafür.
Oder vielsagend, ne?
Überraschend.
Also ich lässt darauf schließen, dass Kokolo eventuell noch ein Abgangskandidat ist, ne? Weil wenn du dann irgendwie auf der linken Seite dann einen Ünal hast, der dann plötzlich vorne im Kokolo ist.
Ja, aber gehe ich ja fest von aus, dass sie da irgendwen für suchen. Sie finden halt wahrscheinlich keinen. So, der hat ja auch bei uns am Ende des Tages überhaupt nicht performt. Ist der einmal 37 km/h gelaufen eigentlich, wie es angekündigt war?
Schon so in die Richtung, ne?
Ne, aber halt auch viel zu selten. Und wir suchen diese Tiefe einfach nicht, die so ein Spieler braucht in unserem Spiel. Deswegen, also.
Naja, die Tiefe suchen wir schon, aber wir haben halt nicht so dieses Konterspiel, ne, was der braucht. Also freie Wiese vor sich braucht er, glaube ich. Ne? Und selbst dann wird's mit der Kreativität am Ball dann auch eng in der zweiten Liga, aber ja. Erste französische Liga, zweite französische Liga, vielleicht tut sich da noch was auf.
Ja, nächster Wechsel war Rogo für Taijan Kurt und in der 82. Kurz vor Schluss kam noch Ben Garda rein für Vogel und Demir, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, für Echibasche. Worüber wir zuallererst sprechen müssen, ist über eine Aktion kurz vor der Halbzeit. Ich meine, es war ein Eckball. Nach dem Eckball gab es dann da irgendwie so ein, zwei Tumulte im 16er, woraufhin der Spieler Tikvic Rogo einfach mal so einen saftigen Leberhaken gegeben hat und mit Rot vom Platz flog. Dann
argentinische Verhältnisse.
Nee, man darf auch gar nichts mehr in Test spielen.
Wirklich.
ja, dann ging es in die Halbzeit und 96 und auch Münster, die haben sich natürlich gewünscht, dass der vom Platz geflogene durch einen frischen ersetzt werden darf. Der Schiedsrichter sagte aber eiskalt nein, entspricht nicht den Regularien, gibt's nicht. Nach kurzen Verhandlungsversuchen merkte Bolt auch, okay, da ist nichts drin. Er plädiert ganz klar aufs Regelwerk. Ja, und dann dachte sich Bolt, okay, er ruft nochmal bei Knut Kirchner an und versucht da die Regeln einmal kurz zu ändern.
Wollte Bolt mal kurz den Trump machen, oder was?
Er hat es also versucht, ja.
Dieses Telefonat hätte ich auch gerne. Herr Knut, ich will dich gar nicht stören, grüß dich, wir sind hier gerade im Iserlohn.
Gib mal kurz die Freigabe.
Und die hat gerade einer rot gekriegt. Kannst du das mal kurz, ruf mal deinen Schiri-Kollegen.
Sag dem doch mal, das macht gar keinen Sinn. Aber ich verstehe es nicht, dass man dann nicht sagt, ja Jungs, dann lass mal halt zweite Halbzeit üben, wie wir gegen 10 spielen. Also das musst du doch dann irgendwie auch nutzen und sagen, ja dann...
Also
ja,
ich finde es also extrem kleinlich in dem Fall. Also dass man sich dann in einem Testspiel so krass da drauf ruft und sagt, also eine Möglichkeit wäre es wohl noch
gewesen. Meinst du vom Schiri kleinlich?
Ja, ja, warum gibt es Regularien für so ein Testspiel? Also
wirklich,
ja, damit der Leverhaken halt rot gibt.
Und, ja, und wie skurril also, ist das dann, die 96 Leute sich dafür einsetzen, dass ein anderer Münsteraner rein darf? Also,
ist ja auch verständlich. Weil
ja, natürlich ist es verständlich.
Du möchtest ja das 11 gegen 11 proben und wenn du dann halt eine Halbzeit nur mit 10 spielst, das ist halt schon, wirkt sich aufs Spiel aus und das möchtest du ja eigentlich nicht testen. Du möchtest ja schon gegen 11 testen und nicht nur gegen 10, die sich da hinten reinstellen und den Bus parken.
Legendärer Anruf auf jeden Fall.
Ja, aber das, also mich nervt das schon, ne? Wie reißt das denn ein? Warum? Also ich dachte immer, Bolt wäre eigentlich ein sehr feiner Kerl, aber da muss ich sagen, das finde ich richtig strange. Dann Knut Kirche anzurufen, was? Hä? Wollt ihr die Nummer hast oder was?
Ja, wissen wir mal. Ja, guck mal,
ich ruf den Knut, den Knut, den kenne ich. Da rufe ich mal schnell an.
Noch ein Widerwort und ich rufe Knut an, Alter. Mit Knut willst du keinen Ärger.
Wirklich.
Und also, hat halt nichts gebracht?
Nichts gebracht.
Nichts gebracht. Du Jonas, ich habe hier gerade keine Zeit. Mach das mal selber.
Also ein Plan B wäre tatsächlich
gefrühstückt.
Ein Plan B wäre tatsächlich gewesen, das Spiel einfach abzupfeifen und dann quasi auf dem Spielberichtsbogen ab der 46. ein neues Spiel anzusetzen. Mhm. Dann wäre der vom Platz geflogene Tikvic auch wieder einsatzbereit. Oder einsatzberechtigt, haben sie aber auch von abgesehen. Also die haben dann tatsächlich.
So rächt sich das, dass keine Fans da sind. Ne? Hätte wer Bolt in die Kurve gegangen, hätte gesagt, wir brauchen einen Spielabbruch, dann hätte das doch auch geklappt, oder nicht?
Das hätte ja mit Sicherheit. Der Anruf bei Knut, der hat nichts bewirkt. Die zweite Halbzeit hat dann tatsächlich mit gegen 10 Münsteraner stattgefunden. Was mir in dem Spiel extrem aufgefallen ist, war Tom Hobrecht. Tom Hobrecht hat, glaube ich, 4 Großchancen gehabt. Also du musst das auf jeden Fall erstmal schaffen, dich in diese Szene reinzuspielen. Ne? Er hat eine echt brutale Dynamik, der Junge. Der ist ja, glaube ich, nur 1,65 oder 1,70. So wirkt er zumindest groß. Hat sich da aber teilweise echt gut in die Räume geschoben und kam, glaube ich, 4-mal zum Abschluss, wurde allerdings nicht belohnt. Leider blieb das aus, es war auch nicht das erste Spiel, wo er Chancen hatte. Da wäre echt mehr drin gewesen. Also der ärgert sich tatsächlich, dass er da nicht vielleicht als der Torschützenkönig der Vorbereitung aus der Vorbereitung rausgegangen ist. Dann gab es einen Elfmeter für uns. Edschi Basche wurde gelegt und Rogo schnappte sich den Ball. Auch als, ich sag mal, als der Anführer in der Elf und verwandelte den Souverän. Und in der 90. Minute, auf den Namen wollten wir noch kurz zu sprechen kommen, Eamon Demir, der 16-jährige, aus unserem NLZ stammende Zehner, hat in der 90. Minute tatsächlich noch das 2-0 gemacht. Was sagen wir dazu? Freuen wir uns, oder?
Glückwunsch. Ja, sehr schön.
Glückwunsch an dieser Stelle.
Motiviert.
Hast du gut gemacht. Okay, ja, ganz kurz nochmal zu der Situation mit Rogo. Also ich verstehe immer noch nicht, wie man in einem Testspiel auf den Gedankengang kommt, einem Gegenspieler einfach so einen Tiefschlag zu geben. Ich glaube, es könnte daran gelegen haben, dass Rogo als Leader in dieser Elf vielleicht so ein bisschen seiner Rolle gerecht geworden ist und so ein bisschen versucht hat, Trash-Talk zu führen. Das Thema Trash-Talk war unter anderem auch in dem 96-Quiz-Thema. Habt ihr es gesehen?
Guter Übergang, Johnny. Ganz stark.
Butter sehr
gut. Phänomenal, richtig gut.
Und sehr sympathisch, ne?
Also Franz Rogo war Zweiter hinter Tomiak, ne? Also korrekt. Tomiak hat das mit dem Trash-Talk nicht überraschenderweise deutlich gewonnen.
Fast einstimmig gewonnen, ja.
Aber Rogo
war auch einer. Und Rogo ist auch tatsächlich einer, den sehe ich auch in dieser Rolle als Trash-Talk-King.
Ich glaube, ein sehr unangenehmer Gegenspieler.
Genau, auch im Derby, im Hinspiel-Derby aufgefallen, ne, dass er das kann.
Leider viel zu selten aufgefallen, weil er natürlich auch nicht auf die Spielzeit gekommen ist, die wir uns alle für ihn erhofft haben. Aber lass uns mal bei dem 96-Quiz bleiben. Ich erinnere mich an eine Nachricht von Henne, dass wir nach Möglichkeit alle sofort dieses Quiz einschalten sollen, weil Henne fast vom Sofa gefallen ist vor Lachen. Ich habe es mir dann direkt gegönnt und habe es mir danach tatsächlich noch 2 weitere Male angeguckt, weil ich es so genial finde. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine so sympathische Truppe da vor der Kamera.
Ich kann es dir sagen, seit Harnik und Füllkrug habe ich ja geschrieben, ist das so endlich mal wieder, oder Baccalords war das, glaube ich, auch noch damals dabei. Es ist ja gar nicht Also ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Dann bist du im Trainingslager und du musst auf Knopfdruck, auf Krampf so ein nettes, witziges Video machen. Ne? Und du weißt auch, okay, das muss die Fans jetzt belustigen und wir müssen möglichst sympathisch daherkommen und so. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass das in den letzten Jahren, so in der Ära Leopold, Halstenberg, Neumann, oft eher zum Fremdschämen war. Mhm. So ging es mir zumindest.
Ja.
Und das jetzt wirkte einfach so natürlich nice. Also die mögen sich alle. So kam das rüber.
Wir müssen einmal kurz die Hörer reinholen in die Geschichte. Also die Idee hinter diesem Quiz war, es wurden vorab, also es gab 4 Zweierteams. Kellmann übrigens, brutales Deutsch. Ich weiß nicht, wie der es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr so ein gutes Deutsch an den Tag zu legen, hat mich extrem begeistert. Und das ist halt auch genau dieses Nahbare, was dieses Quiz irgendwie mitbringt. Du kriegst mit, wie sprechen die Jungs miteinander, wie drücken die sich aus. Ein Kellmann spricht brutal gutes Deutsch. Ein Chacrun ist ein übelst lustiger Vogel. Also die Idee hinter dem Quiz war, dass alle Spieler, die nicht an diesem Quiz dran haben teilgenommen, die haben so einen kleinen Fragebogen ausgefüllt mit so ein paar Fragen zu der Mannschaft. Jeder hat da seine Stimme für abgegeben und innerhalb des Quizzes mussten dann die Teams erraten, wie die Mannschaft die Fragen beantwortet hat. Eine Frage war zum Beispiel, wer ist der größte Spaßvogel oder wer macht auf dem Platz am meisten Trash-Talk, und je nachdem, wie die Mannschaft abgestimmt hat, dementsprechend gab es dann halt Punkte für die Teams.
Aber ich fand's, beim Spaßvogel, wo du das gerade sagst, fand ich geil, dass alle am Ende bei Neubauer gelandet sind. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Aber offensichtlich ist er halt auch so ein harter Deutscher, der einfach ganz komische Daddy-Witze macht.
Genau, also da war ihm ganz wichtig, der macht die meisten Witze, ja, genau, aber nicht die witzigsten.
Auf keinen Fall die besten, ja.
Ich muss noch einmal kurz, um Bezug darauf zu nehmen, wo Henne gesagt hat, das letzte Mal mit Fülle, das war doch dieses legendäre Video, wo mit der Hawaii-Kette da steht und sagt, komm in Rugby. Amadeus.
Genau, genau.
Das ist das letzte Mal, dass ich, glaube ich, bei so einem Content gelacht
und
habe.
Und dieses Nicht-Lachen-Video mit Harnik und Backer, glaube ich, an irgendeinem See in Österreich.
Ja, stimmt.
Also ne, wo die sich dann gegenseitig angerotzt haben mit dem Wasser.
Für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch unbedingt an. Es ist wirklich unterhaltsam. Ja, was mich, wo ich auch extrem lachen musste, war die Frage, wer auf keinen Fall alleine auf einer einsamen Insel klarkommen würde.
auch einstimmig
fast. Hayate, ganz klar, Hayate.
Wirklich einstimmig, Hayate Matsuda.
Die kleine Mini-Anekdote, Gianni und ich am Trainingsplatz und da war dann eine Dame vom Sicherheitsdienst und die stand irgendwie übers Walkie-Talkie in Kontakt mit einer anderen Dame, glaube ich, aus dem Container am Osteingang. Und dann standen wir da so neben und ich höre nur so einen Funkspruch. Matsuda Hayate, der mag hier bitte mal seinen Brief abholen, der liegt hier seit 3 Wochen. Und dann kam dieses Quiz und dann ist uns einiges klar geworden.
Also es ist wirklich unterhaltsames Video.
Voll geil.
Mega, mega. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal kurz über in ein paar Personalthemen. Ja, das große Fragezeichen bleibt hinter Yokota. Wie gerade schon erwähnt, fällt weiterhin verletzungsbedingt aus, was wir alle jetzt an dieser Stelle, glaube ich, so ein bisschen in Frage stellen. Gibt es auch soweit nichts Neues? Ich gehe mal davon aus, da wird weiterhin verhandelt mit Paderborn oder wem auch immer. Ja, aber zu Gindorf gibt es natürlich eine Richtigstellung. Wie soll es anders sein? Hannes und ich, wir hatten ja in der letzten Folge drüber gesprochen und hatten da ein Gerücht mit euch geteilt, haben aber auch direkt angemerkt, dass dieses Gerücht von der NP kam und wir es daher mit Vorsicht genießen sollten. Und ja, diese Vorsicht sollte sich auch bestätigen. Die Bild hat es relativ zügig dementiert. Also laut Bild ist an diesen Gerüchten um Vertragsverlängerungen überhaupt nichts dran. So, in dem Moment fuckt es natürlich ab, weil wir uns alle gefreut haben, dass da in die Richtung geht. Ja, wie es jetzt weitergeht, weiß keiner. Aber die Tendenz geht entweder zu einer Verlängerung oder zu einem Verkauf.
Also dadurch, dass er jetzt in der A11 steht und spielt und spielt und spielt, ne, dann entweder muss 96 ihm noch beweisen, dass er hierher gehört. So, das kann gut sein. Ne, dann kann ich auch verstehen, warum es irgendwie noch so dauert. Aber dass wir in der Verkaufssituation sind, sehe ich jetzt nicht mehr. Also das.
Na gut, aber du hast jetzt in dem Sommer die letzte Möglichkeit, mit ihm Geld zu machen, ne?
Absolut, so, ne, bin ich auch dabei. Aber die Tatsache, dass er eben spielt, so, ne, die ganze Zeit in der AF, spricht für mich absolut dafür, dass Titz nicht hofft, dass er noch reinhaut.
Genau, und ich hatte auch im Training den Eindruck, dass Tietz sich ganz viel Zeit genommen hat, ihm Laufwege zu erklären. Auch jetzt im Trainingslager, in den Trainingsspielen, stimmt, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass sehr viel zwischen den beiden kommuniziert wurde. ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass Gindorf nicht ganz frei ist in der Birne. Mhm. Ne? Ist ihm ja auch nicht zu verdenken. Ne? Also ich glaube, der weiß eben auch noch nicht so richtig, was Sache ist. Aber ja, es wirkt schon so, ne, dass Tietz gesagt bekommen hat, hier, bau den bitte in dein Spiel ein.
Ja.
Ne? Und auch die Idee mit Udenne hinter ihm jetzt auf links, das spricht schon alles dafür, dass wir das gegen Cottbus dann so sehen.
Ja. In mir hat dieses Dementi jetzt auch erstmal nicht ganz große Panik ausgelöst. Also ich habe mir da jetzt erstmal nicht zu viele negative Gedanken gemacht, dass das irgendwie nichts werden könnte. Gerade wenn man es mit der Situation von Jokota vergleicht, spricht das natürlich schon Ben. Also er ist ja auch nicht irgendwie indirekt beteiligt, sondern ja, er ist ja schon aktiver Teil dieses Systems.
Ja, auf jeden Fall. Okay, weiter geht's mit Gerüchten rund um externe Spieler. Es ist ein Name aufgeploppt, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen, und das ist Gustav Nilsson. Ist ein 29 Jahre alter schwedischer Mittelstürmer, der auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA mit dabei war. Er hat zwar nur einen Einsatz gehabt, aber trotzdem auf jeden Fall ein Stürmer mit Wucht. Der Gute ist 1,97 groß und hat einen Marktwert von 1,8 Millionen, ist aktuell noch unter Vertrag beim Club Brügge. Club Brügge, haben wir alle einen positiven Draht zu, da spielt unser Nicolo. Der Nicolo hat erschwert es natürlich, dem Gustav Nilsson aktuell zum Zug zu kommen. Der Gustav, der kam in 2024 zum Club Brügge und hat in der ersten Saison in 22 Spielen sage und schreibe 9 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Brügge hat damals auch knapp 7 Millionen für den überwiesen. Also die haben sich sicherlich auch mehr von ihm erhofft. Die versuchen jetzt aktuell eine Lösung zu finden, die so aussehen soll, dass er erstmal für ein Jahr verliehen werden soll. Und nach Möglichkeit dort auch dann eine Kaufklausel mit in den Vertrag zu verankern. Was sagt ihr zu dem Namen? Okay, Faber, ich frag dich mal als erstes. Komm, hau mal auf den Buzzer. Würdest du oder würdest du nicht? Okay, dann machen wir weiter mit Hannes. Okay, es könnte einstimmig werden. Henne? Oh, Alter, das war ja klar.
Typisch.
Dass wir hier einen Quertreiber haben. Aber ich würde auch noch gern. Okay, dann haben wir ein 3 zu 1. Komm, Faber, erzähl mal, was gefällt dir an ihm?
Ich habe ihn bei der WM gesehen, tatsächlich in dem Spiel, wo er eingewechselt wurde.
Gegen wen war das?
Boah, da fragst du mich jetzt was, hast du mich ertappt, weiß ich nicht genau. Also ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe und so dachte, schon geilen Spieler zu haben, den du einfach einwechselst und der vorne die Truppe weiter aufreibt, der mental voll da ist. Also mir hat er damals gefallen, unabhängig davon, dass ich wusste, dass er bei Hertha oder jetzt bei 96 im Gespräch ist. Und deswegen habe ich mich selber das Gerücht auch gefreut. Und vom Gefühl her bleibe ich tatsächlich dabei, dass wir vorne auch mal einen brauchen, der mit seiner Stirn da einen reinklebt. Ne? Ich meine, auch wenn Gindorf jetzt vielleicht gar nicht so schlecht war, aber er ist nochmal knapp über den 1,50 und es wäre schon mal auch eine schöne Lösung, wenn du da vorne einen drinstehen hast, den du einfach anspielen kannst und der relativ safe an den Ball kommt, ne? Wo es dann nur noch um die Frage geht, hast du ihn gut gespielt und kann er ihn gut verwerten?
Ja, definitiv. Und kommen halt die Bälle auch rein.
Ja, das ist
die
der Punkt.
Die,
ne?
Auf die Stirn kommen. Da haben wir uns letztes Jahr schon ordentlich drüber aufgeregt, aber da an der Stellschraube wird hoffentlich rangedreht.
Und überleg mal, wenn du dann einen Stürmer hast, der beherrscht das Kopfballspiel, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob das wirklich so ist, aber dann hast du ja auch bei Ecken und so nochmal ganz andere Möglichkeiten. Das haben wir letztes Jahr einfach gar nicht ausgespielt. So, ja.
Hannes?
Ich bin mit Ja gegangen, aber unter der ganz klaren Voraussetzung, dass dann jemand gehen müsste. Also wenn er kommen müsste, dann müsste für mich ein Pichler gehen, weil ich glaube, also wir haben den sonst auf der Payroll und dann sind wir da vorne irgendwie ein bisschen drüber, auch gerade mit den Jungspielern. Mhm. Meine Sorge wäre, dass die dann komplett wieder in der Versenkung verschwinden. Also das wäre für mich die Voraussetzung. Ich sehe Benji ganz klar vorne als für uns gesetzt. Ich glaube auch, dass er diese nötige Kopfballstärke hat, wenn er richtig eingebunden wird. Für die Standards sehe ich mittlerweile also unsere IVs, auch in Hugonet, als brettstark. Das heißt, für mich wäre er die Nummer 2, dann müsste aber ein Pichler vermutlich gehen.
Okay, ja, ich glaube, genau die Zwickmühle ist auch das Problem aktuell. Ich glaube, ein Pichler wirst du keinen Abnehmer für finden. Also der hat einen bestimmten sattes Gehalt bei uns. Da findet erstmal einen, der da irgendwo mitgeht und er ist halt permanent verletzt. Ich glaube nicht, dass es für den Abnehmer gibt. Und ich würde auch unabhängig davon, ob wir einen Stürmer abgeben, würde ich aber trotzdem auf jeden Fall noch einen mit reinholen, wenn wir mit vier dann ins Rennen gehen.
Du schmeißt mit dem Geld ganz schön rum in den letzten
Folgen. Es ist mir scheißegal, aber erinnere dich mal bitte an letzte Saison zurück, wo wir mit den drei Stürmern Kellmann, Pichler und Nielsen in die Saison gegangen sind. Dann war ein Pichler permanent raus. Ein Kellmann hatte Wehwehchen und Übergewicht. Und Nielsen war dann halt einer, der dann reinkam. Ja gut, das wäre dann jetzt, dieses Jahr wäre das Edgy Basche Nummer drei. Bei dem ist aber noch das große Fragezeichen, wie kommt der im Herrenbereich klar? Ne? Der ist halt 19, der hat noch nie zweite Bundesliga gespielt. Ist eine kleine Wundertüte. Kann natürlich sein, dass es funktioniert, dann brauchen wir keinen dritten. Aber wer garantiert dir das? Ich würde da echt auf Nummer sicher gehen und auf jeden Fall noch einen vierten reinholen. Und ich würde da auch mit dem genannten Schweden mitgehen.
Bevor ich das Wort an Henne abgebe, ganz kurz wollte ich dazu noch sagen, dass ich im Hinterkopf habe bei diesen Tinder-Punkten, das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, dass wir finanziell auch begrenzt sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach woanders Verstärkung suchen, als für mich, als auf dieser Neuner-Position. Und da müssen wir uns ein bisschen drauf konzentrieren. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und wir können uns alles bis 2 Millionen nehmen, wäre das für mich was anderes. Aber ich glaube, da liegt einfach der Need gerade ein bisschen woanders. Ja. Farbe.
Hallo? Okay. Ja gut, du träumst auch davon, dass wir Kellmann nochmal einen Song widmen. Und da glaube ich gerade nicht mehr so richtig dran, dass er das noch schafft.
Oh.
Ja, ich habe jetzt dagegen gebuzzert, einfach um auch die Kontraargumente zu nennen, die ihr jetzt aber teilweise schon selber geäußert habt. Also mich macht, ne, klar, der hatte den guten Stürmer in Europa gerade vor der Nase, ne, Nicolo. Aber mich macht das stutzig, wenn man so wenig Einsätze in der vergangenen Saison hatte. Und auch davor ist seine Vita jetzt nicht so glanzvoll, ne? Also der hat bei Wien Wiesbaden gespielt und da jetzt auch nicht die vielen Buden gemacht, die, also klar, was interessant ist, ist dieser Sticker, der war jetzt bei der WM mit dabei, Schweden auch jetzt keine ganz verkehrte Nation, aber ich weiß nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das der ist, der uns Werte schafft, es sei denn da kriegt man irgendeine Klausel rein, wenn der so und so viele Spiele macht oder Tore schießt, dass man den dann für günstig kriegt oder was weiß ich oder ich weiß es nicht. Ich glaube, wir wünschen uns alle so einen Typ Stürmer, der dann auch als Dosenöffner nochmal reinkommen kann und einfach ein Abnehmer ist, aber wir spielen diese Flanken ja nicht. Hannes, du hast die ganze letzte Saison daran rumgemeckert, dass wir diese Flanken nicht schlagen. Richtig, und wenn ich mir die Trainingsspiele jetzt angeguckt habe, dann macht das ein Bundu teilweise.
Ja.
Aber ansonsten wird weiterhin versucht, klein den Ball ins Tor zu tragen. Dann braucht man keinen 1,97 oder wie groß ist der Stürmer, der da unbeweglich ist, der sich die Bälle nicht abholen kann, sondern der einfach nur auf die Flanken wartet. Das hat ein Kellmann in der letzten Saison genug gemacht. Ne? Auch wenn es naheliegend ist, sich erstmal zu freuen und zu sagen, boah, der hat WM gespielt und ja, der köpft uns dann die Dinger rein. Weiß ich nicht. Vorsichtig bin ich da.
Alles klar. Gut, machen wir mal weiter mit der Position des rechten Schienenspielers. Da ist die Baustelle bei uns noch intakt, die wir irgendwie stopfen müssen. Name, der ja immer wieder erwähnt wurde, ist Olivier vom VfB Stuttgart. Das stockt allerdings und die Interessenten werden mehr. Man hat gelesen, dass Schalke 04 ebenfalls jetzt eingestiegen ist, um das Werben um ihn. Macht die Wahrscheinlichkeit natürlich wieder dahingehend einen Ticken geringer, dass er den Weg nach Hannover findet.
Ja, also macht keinen guten Eindruck, ne? Was man da jetzt mittlerweile für Mannschaften liest. Nee. Ich glaube, diese Olivier-Sache können wir uns abschminken.
Sollten wir auch eigentlich nicht mehr zu viel Zeit dran verlieren, meiner Meinung nach.
Also, aber ich erinnere nochmal an den letzten Strohhalm, den Mikkel Bronsies in seiner Telefonliste hat.
An den letzten Strohhalm, genau. Und ich erinnere auch nochmal daran, dass das war, glaube ich, in der Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Da hatte Stuttgart ganz klar gesagt, dass am 19. Juli deren Vorbereitung losgeht und die wollen ihm auf jeden Fall nochmal die Chance geben, dort vorzuspielen. Das heißt, der trainiert da jetzt eine Woche, eventuell Ende nächster Woche oder im Laufe der nächsten Woche hören wir da mehr von.
Ja, aber die Vereine, die sich da jetzt in die Gerüchteküche mit reingestellt haben, ne, wenn Schalke den haben will, dann...
Ja, aber da sieht man auch die Geldsituation. Ich glaube, wenn 96 zu 150% überzeugt gewesen wäre, dann hättest du vielleicht auch gesagt, ja, dann machen wir halt die Millionen, die, ne? Und dann hättest du den schon viel früher verpflichten können.
Ja, und du hast jetzt, ne, mit Matsuda und, also wir haben die Pärchen ja eben besprochen, Matsuda und Neubauer da auf der rechten Seite. So wirst du jetzt, glaube ich, erstmal in die Saison gehen und dann gucken, was noch auf den letzten Metern vom Laster fällt. Ne?
Also du gehst dann mit drei Außenverteidigern für zwei Positionen rein am Ende.
Schon dünn. Naja, du hast noch Kokolo.
Ja, klar.
Kokolo. Da,
ja. Ein Ünal, der das jetzt auch gespielt hat.
Ja,
ja, es ist riskant, klar. Aber ne, ich glaube, die Taktik ist ganz klar. So wie wir jetzt gerade spielen, gehen wir erstmal rein und dann gucken wir, was noch dazu kommt. Es ist risky.
Sehr risky.
Richtig,
die Taktik
richtig
ist, risky. Hier verletzt sich keiner.
Genau.
Schlechte Taktik. Ja gut, bleibt abzuwarten, aber ja, die Baustellen bleiben. Wir brauchen Lösungen. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal diese Folge mit einem eher hitzigen Thema schließen.
Oh.
Die Saison steht vor der Tür, wir müssen uns hier mal langsam warm reden. Wir waren ja in der Konstellation alle extrem stolz aufs neue Heimtrikot, wo wir alle der Meinung waren, 96 ist endlich mal ein Weg gegangen, in dem etwas mehr Mühe investiert wurde. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche nicht nur ein Trikot gesehen, was unserem Trikot unfassbar ähnlich sah. Viele davon vom Ausrüster Macron. Ja, ich würde in dem Punkt mal abgeben an Fabbe kommen.
Ich habe es mir seit Ewigkeit mal wieder gegönnt, ein 96-Trikot zu kaufen, weil ich nie ehrlicherweise so richtig Bock darauf hatte, ja, diesem uninspirierten roten Jersey da irgendwas hinterherzuwerfen. Dieses Mal habe ich gedacht, ach Mensch, sie haben sich was überlegt, sie haben sich Gedanken gemacht, vielleicht haben sie sich sogar überlegt, welches Wahrzeichen wo platziert wird. Ja, und dann kommt so ein KSC um die Ecke mit ihrem Trikot, was im Prinzip genau gleich ist. Und ich habe echt gedacht, krass, sie haben es geschafft, mich wieder zu verarschen. So, ne, sie haben echt es geschafft, mich damit zu verarschen, dass ich hier das Gefühl kriege, es hätte sich jemand Mühe gegeben und sich Gedanken gemacht und es geht um 96. Und das ist eine komplette Verarschung gewesen. Es ging nie um 96 in der Frage, sondern es ging einfach darum, was gerade geil ist. So, ne, und das ballert Macron dann überall drauf. Und ich warte nur auf den Moment, wo so ein beschissenes 96-Trikot im Regal hängt, wo aber der KSC aufgedruckt ist mit seinen Emblemen. So, wirklich. Das wird doch passieren.
Die Kröpke-Uhr beim KSC.
Ja, oder so rum. Also, es ist wirklich, ich überlege es zurückzugeben, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, die 14 Tage sind schon rum, aber ich gebe es einfach so zurück. Es nervt mich.
Ja, also, ich verstehe deinen Unmut. Gut, ich habe es noch nicht gekauft. Ich habe gut reden. Finde es trotzdem erstmal noch ein bisschen individueller als das von Karlsruhe. Ne? Also du siehst wirklich bei uns ja auf den ersten Blick die Bezüge. Bei Karlsruhe sind das eher so, ja, was ist das? Das sind so
Wappen,
Zeichen, Wappen, so, ja. So Sachen, die man nicht sofort zuordnen kann. Also was wir jetzt so mitbekommen haben, ist der Unmut scheinbar bei 96 groß. Ne, weil das anders abgesprochen war mit Macron. Mhm. Also beruhigt dich ja vielleicht ein bisschen, dass das von Vereinsseite schon individuell gedacht war. Ne? Und Macron aber vielleicht die Idee so nett fand und in ein paar anderen Gesprächen das auch nochmal vorgeschlagen hat. Also
kurz
würde
gesagt,
ich es jetzt interpretieren.
Nicht 96 hat uns verarscht, sondern Macron hat 96 verarscht.
Ja, dieser scheiß Fußballmarkt hat mich wieder verarscht. Das ist noch viel schlimmer. So,
oder?
Also wirklich. Es nervt mich schon. Also.
Aber dann gib's zurück und wir schenken dir ein Wandtattoo für dein Zimmer.
Cappuccino.
Oder wir verlosen deins,
mit der Skyline,
was du dir gekauft hast.
Ja, ist geil, es wird verlost. Grüße, L.
Ey, wir schenken dir die Skyline als Wandtattoo, weil ich glaube, das passt ganz gut auch zu deinem Cappuccino und Carpe Diem Spruch, den
ja,
ich schon
wollte gerade sagen.
Und Vitamin C.
Ja, geil, hab ich Bock drauf.
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Vitamin C.
Ah, oh, nee.
Gut, wir sind gespannt, was mit Fabians Trikot passiert. Ansonsten beenden wir jetzt diese Update-Folge an dieser Stelle und wollen nochmal einen kleinen Ausblick geben. Am Freitag eröffnet die Trikot-Ausstellung von der Fanabteilung bzw. vom Archiv im Gleis 1896. Da können alle um 19 Uhr vorbeikommen und aber auch in den Tagen und Wochen danach sich diese Trikots aus 60 Jahren Hannover 96 anschauen. Tolle Sache, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Dann könnten wir uns da vielleicht auch sehen. Also wir sind auf jeden Fall bei der Ausstellung auch dabei, bei der Eröffnung. Und auch am Samstag können wir uns über den Weg laufen, denn wir werden natürlich das Spiel gegen Zwolle besuchen. Und danach ist ja auch noch ein bisschen Remi-Demi auf dem Stadionplatz. Ne? Kinder- und Familienfest ist im Anschluss. Die Spieler werden auf der Bühne vorgestellt. Und dann ist auch noch Autogrammstunde. Und ja, generell könnt ihr euch auf die nächsten Wochen freuen, nicht nur weil der Saisonbeginn naht, sondern auch weil wir noch so ein paar Folgen raushauen, so links und rechts vom Update. Und dann ja auch bald schon wieder die erste reguläre Folge mit Spielvorschau und 96 Grad und History wieder ansteht. Wir freuen uns da schon wieder sehr drauf. Aber es kommen noch ein paar Bonbons auf euch zu. Denkt nochmal dran, meldet euch fleißig in unserer Kicktipp-Runde an. Da freuen wir uns, wenn da möglichst viele mitmachen. Und ansonsten ja, hoffen wir, dass wir euch irgendwie am Wochenende sehen. Wetter wird bestimmt gut. Die Umbestuhlung ist durch. Das heißt, das Stadion sieht schick aus. Wir
klingt
sind gespannt.
Noch, klingt immer noch geil.
Ja. Ja, aber das Wort, das behalten wir jetzt ja, auch. Ja. Das ist. genau. Also, bleibt warm aus und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.